Sitzkunst, der Podcast mit und für kluge Pferdemenschen. Du willst mehr als 0815? Dann bist du hier genau richtig. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe Conny Röhm hier bei mir und ich freue mich sehr, denn wir wollen heute darüber sprechen, warum sind so viele Pferde krank? Hallo Conny, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf.
Ja, richtig, richtig gut. Ich habe mir gedacht, wenn ich dich das schon fragen kann, also wenn ich dich, wen dann? Das habe ich gedacht. Bevor wir in das Thema aber einsteigen und wirklich auch gucken, so was macht denn die Pferde krank und sind sie wirklich krank und welchen Anteil haben wir vielleicht auch als Menschen, als Halter und Reiter dabei, möchte ich gerne noch mal ein kleines Wortspiel mit dir machen. Bist du bereit?
Jawohl.
Okay, dann frage ich dich, Film oder Buch?
Buch.
Bach oder Beethoven?
Bach.
Fisch oder Fleisch?
Oh, Fleisch.
Saft oder Selters?
Saft.
Regen oder Sonne?
Sonne.
Samt oder Seide?
Seide.
Rock oder Pop?
Rock.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Mit Plan oder spontan?
Mit Plan.
Pferd oder Pony?
Pony.
Schön. Noch ein Pony-Mädchen. Wunderbar. Auf dem Pferd oder daneben?
Auf dem Pferd.
Auf dem Pferd. Und am liebsten durch den Wald, oder?
Unbedingt, unbedingt. Das Leben ist zu kurz, um drinnen zu reiten.
Ja, das finde ich auch. Erst recht, seitdem mein Pony in Irland ist und es ja auch wieder reitbar ist, seitdem es ihm so gut geht, flitzen wir tatsächlich ja auch wieder über den Strand in Irland. Also ja, mich zieht es auch im Moment gar nicht irgendwie auf den Platz. Es gäbe ja schon einen, aber da zieht es mich auch an den Strand. Wenn wir mal überlegen, dann, und wenn ich so auf den Stallgassen höre, dann höre ich eigentlich, dass ganz viele Pferde krank sind und Besitzer sich Sorgen machen. Und mir begegnen dabei immer ähnliche Krankheitsbilder oder Symptome. Und ich habe das Gefühl, es geht oft um Atmung, es geht oft um Haut, es geht oft um Magen, es geht aber auch um Stoffwechsel. Ich sehe viele Pferde, die übergewichtig sind. Und wenn ich so in die Gesichter der Pferde gucke, und jetzt meine ich explizit nicht die, die jetzt gerade in diesem Moment geritten werden, weil das wäre im Zweifel ein anderes Thema, sondern einfach schon die, die vielleicht einfach gerade auf der Weide stehen, angebunden sind oder auf dem Paddock, dann sehen manche auch wirklich nicht so richtig strahlend aus, sondern, ja, ich will nicht sagen, sehen die krank aus? Weiß ich nicht. Was denkst du, wie geht's unseren Pferden hier in Deutschland?
Tja, also grundsätzlich glaube ich schon, dass wir alles in allem einen relativ gesunden Bestand haben, weil viele unserer Pferde werden einfach auch sehr, sehr alt. Und im internationalen Vergleich werden sie auch älter als in anderen Ländern. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Pferde alle tipptopp gesund sind. Und es ist schon richtig, dass wir doch sehr viele solcher Erkrankungen sehen an den Atemwegen, an der Haut, am Stoffwechsel, und sehr viele sehr dicke Pferde sehen. Und die Frage ist natürlich auch immer, was ist krank? Also wie definieren wir Krankheit oder noch viel besser, wie definieren wir Gesundheit? Und wir haben da sicherlich einiges auch noch zu tun, an schon allein an dieser Grunddefinition, was ist so eigentlich Idealzustand? Und es ist ja auch gerade beim Pferd manchmal ein bisschen diffus, was jetzt eigentlich los ist.
Stimmt. Wenn ich dir so zuhöre, muss ich da auch so an mich denken, dass ich denke, würde ich mich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens innerhalb der letzten, weiß ich nicht, des letzten Monates und als komplett topfit und gesund beschreiben, ne? Mit allem, mit dem wir vielleicht auch, gerade wenn wir ein bisschen älter werden, da auch zu tun haben, dass plötzlich morgens man denkt, so, oh, heute hüpfe ich aber nicht so aus dem Bett, ja? Oder so die ersten kleinen Dinge kommen, Das finde ich eine spannende Perspektive, einfach auch mal zu sagen, was ist eigentlich krank, was ist gesund und was ist vielleicht auch eigentlich gesund, aber natürlich mit meiner Erkältung dabei. Was ich aber beobachte, sind schon Pferde oder auch Besitzer, die sagen, nee, es stimmt irgendwas strukturell nicht mehr. Und dann fallen so Worte wie Umwelteinflüsse, Klimawandel. Welchen Einfluss hat die Lage?
Tja, also ich denke, dass der Klimawandel vielleicht ein Aspekt sein könnte und auch Umwelteinflüsse sind natürlich immer ein Aspekt, weil das Pferd und auch wir leben ja nun mal irgendwo, also auf unserer Welt und da hat die Umwelt immer in irgendeiner Form einen Einfluss auf uns. Allerdings müssen wir eben auch, glaube ich, ein bisschen genauer schauen, wie das Pferd gehalten wird und wie das Pferd gefüttert wird. Und Haltungsformen, wie wir sie kennen, die haben alle Vor- und Nachteile. Und die müssen eben immer in den Kontext gesetzt werden mit der Frage, was machen wir mit unseren Pferden? Und da erleben wir ja jetzt eine Entwicklung seit vielen Jahren schon, wo eine Haltungsform eigentlich so darauf ausgelegt ist, dass das Pferd den ganzen Tag arbeitet und nachts ruht. Aber unsere Pferde arbeiten nicht mehr den ganzen Tag. Die arbeiten wenig, manchmal zu wenig, manchmal gar nicht. Und es ist halt elementar, weil wir müssen verstehen, dass auch selbst unsere tollen Laufhaltungen und Aktivhaltungen keinerlei Abbild einer Natur bilden. Die sind dann vielleicht etwas tiergerechter, aber nur im hinsichtlich darauf, dass sie also nicht mehr so viel arbeiten. Aber die Natur kann eben auch nur die Natur darstellen. Die Natur ist auch unerbittlich, das darf man da auch nicht vergessen. In der Natur werden Pferde auch nicht so alt wie bei uns in unseren Ställen und unseren Stallformen. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen die Krux dann auch, dass viele unserer Erkrankungen, die wir haben, die sind hausgemacht. Die liegen also darin begründet, dass das Pferd eben nicht seines tatsächlichen Bedürfnisses entsprechend gehalten wird oder gehalten werden kann. Und die liegen, ja, und dann ist es egal, ob das jetzt die Atemwegserkrankungen sind oder auch Erkrankungen am Bewegungsapparat, die liegen eben dem zugrunde, dass, ja, dass dann doch irgendwo was nicht so gut ist fürs Pferd, weil wir halten die Pferde ja nun mal selbst in unseren, ich sag mal, naturnahen Haltungen. Es ist immer noch eine Haltung. Es ist ein Zaun drumherum. Und eine Gruppe, die so nicht sich in der Natur formiert hätte und vielleicht auch mit Futtermitteln, die es so nicht in der Natur gegeben hätte. Aber wir haben eben auch keine natürlichen Pferde mehr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben ja auch nun mal viele tausend Jahre Selektionsvermehrung. Und das ist ein ganz, ja, ich will nicht sagen ein Drahtseilakt, weil das klingt so dramatisch, sondern es ist eben eine anspruchsvolle Herausforderung.
Ja, spannend formuliert. Was ist für dich denn ein normal gesundes Pferd? Wenn wir jetzt nicht den Anspruch haben, einer hundertprozentigen Quote, wie wir sie ja auch nie erreichen würden,
Tja,
vermute.
also normal gesundes Pferd sieht tipptopp aus. Ne, das ist happy. Also von außen sieht man das schon. Das ist nicht zu dick, das ist nicht zu dünn. Das Fell glänzt. Das hat schöne Hufe. Je nach Rasse halt unterschiedlich groß, unterschiedlich klein. Das hat ein schönes Fell. Das riecht vernünftig. Und vor allem ist das hat ein normales Sozialverhalten. Hat einen stabilen Gruppen- und Herdenverband, in dem es den auch ausleben kann und ist einfach happy. Also es ist eine Mischung aus Energiesparen, weil das tun Pferde in der Natur einfach und ich sag mal gesundem Schabernack. Und es guckt mich mit wachen Augen an und ist zugänglich und einfach auch interaktiv und hat einfach eine gute Zeit. Und natürlich können Pferde jetzt nicht grinsen oder lächeln, wie wir das können, aber man sieht ihnen das schon im Ausdruck an, ob sie froh sind oder nicht. Also es hat kein Schmerzgesicht und ja, und es ist einfach fröhlich. Nur ein
Und es
fröhliches
ist auch
Pferd.
da, ne?
Ja, es
Also
ist
wenn ich
da,
so beschreibe,
genau.
habe ich das Gefühl, so wenn ich das Pferd vor mir sehe, dann habe ich auch das Gefühl, ich kann Kontakt aufnehmen, weil es ist da. Es ist irgendwie nicht weggeschaltet oder abgetaucht.
Genau, genau. Und es hat auch ein gesundes Ruheverhalten. Das heißt, das Schlaf- und Ruheverhalten, was ich so als Mensch beobachten kann, ist auch vernünftig. Und wenn das Pferd halt ausgeschlafen ist, dann ist das auch tipptopp. Nur natürlich kann auch ein Pferd, so wie ich habe heute Nacht ganz schlecht geschlafen, bin aufgewacht mit großen Kopfschmerzen. Sowas darf ein Pferd auch mal haben. Ja, das darf darf auch mal schlecht schlafen. Und ob Pferde Kopfschmerzen haben, ist schwer zu sagen. Wir gehen davon aus, dass das geht. Aber das sind einfach Sachen, die darf ein Pferd auch mal haben. Aber so im Durchschnitt, ich sag mal, in einem normalen Rahmen, hat ein Pferd halt mal einen schlechten Tag, ne, genauso wie
Ja.
wir, und hat vielleicht auch mal ein bisschen Bauchweh, genau wie wir, und fühlt sich mal nicht so, genau wie wir. Aber
Ja.
im großen Ganzen ist Gesundheit und Happiness einfach etwas, was dauerhaft da sein sollte.
Ja, so der Grundzustand, ne? Weil genauso wie unser Körper jetzt auch auf Hitze reagiert oder auf besondere Kälte oder wenn wir zu wenig mal getrunken haben oder wenn wir es im Sport ein bisschen übertrieben haben. Ja, es gibt ja ganz viele Dinge, die wir auch genauso, obwohl wir vielleicht eine gute Grundgesundheit auch an uns merken würden. Und im Zweifel geht es ja
Genau.
dem Pferd nicht anders.
Ja,
Jetzt
genau.
höre ich immer wieder, das Heu hat sich so verändert, die Heuqualität, das ist nicht mehr so wie früher und das liegt am Klimawandel. Ich frage dich mal ganz konkret, weil du bist ja vom Fach und ich weiß, ich glaube, siehst sehr viele Heuanalysen pro Jahr. Du kannst wahrscheinlich gar nicht benennen, wie viele es sind. Ist das so? Hat sich das Heu verändert?
Ja, hat es. Das ist aber ein Prozess, der jetzt nicht erst die letzten 3 Jahre sich vollzieht. Und das ist natürlich aber auch der menschlichen Psyche geschuldet. Ja, früher war alles besser, ne? Diese Wahrnehmung, früher war alles besser. Früher war auch nicht alles besser. Und wir haben so Missernten, wie wir die letzten Jahre erlebt haben, obwohl ich gar nicht sagen will, Missernte, eine andere Form der Ernte. Die haben wir, also die gucken wir uns schon seit über 10 Jahren an. Ne,
Ja.
also die ersten richtig krassen Abweichungen habe ich hier bei uns am Institut im Jahr 2016 gesehen. Ja, und da haben wir das erste Mal wirklich drauf geachtet und da hatten wir auch dann wirklich mal eine signifikante Anzahl an Proben, wo wir auch sagen konnten, so, das ist aber seltsam. Ne? Und das wird es auch vorher schon gegeben haben, weil der Klimawandel ist ja auch nicht erst seit 3 Jahren da. Das ist ja ein schleichender Prozess gewesen, nur jetzt ist einfach die öffentliche Wahrnehmung viel größer.
Ja.
Und wir hatten immer auch vor der wirklichen Diskussion um Klimawandel in der breiten Masse schon mal Jahre dabei, wo das Heu wirklich schlecht war und sehr
Ja.
spät gemäht werden konnte. Es gab immer mal ein Regenjahr, aber sie häufen sich einfach jetzt. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo der Klimawandel so weit die Straße runter ist, dass wir eben gar nicht mehr sagen können, so genau, was ist eigentlich eine ideale Ernte, sondern jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, oh, wir müssen gucken, dass wir vernünftig was reingefahren kriegen, was eine adäquate Qualität hat und da hat
Ja.
einfach nicht mehr die Masse das Ganze bestimmt. Also die Diskussion um Heuernte oder um Grünlandproduktion, diese Diskussion wird nicht mehr von Masse bestimmt, sondern diese Diskussion wird gerade bei uns Pferdeleuten jetzt auch von anderen Qualitätsparametern bestimmt, die jetzt wirklich auch vielleicht vor 10, 15 Jahren einfach nicht flächendeckend so das Problem waren.
Ja.
Ne, vor 10, 15 Jahren oder vielleicht 20 hatten wir dann halt mal eine Nassernte mit großem Staub und Schimmel, aber dann kamen wieder so zwei, drei, die vielleicht ganz nett waren. Und dann hatten wir eine totale Trockenkatastrophe oder auch mal zwei hintereinander. Und dann war aber wieder okay. Und jetzt haben wir es wirklich von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Und da werden wir uns auch dran gewöhnen müssen. Ne? Das heißt, das Heu ist anders. Und
Ja.
auch Erntefenster verschieben sich. Und wir müssen als Reiter, als Pferdebesitzer, als Grünlandproduzenten uns überlegen, wie wir am allerbesten mit der Situation umgehen können, die wir jetzt auch nicht mehr ändern können. Denn der Klimawandel ist da. Selbst wenn wir jetzt die Kurve kriegen und wir würden dieses Klimaschutzziel einhalten und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, selbst wenn wir das jetzt einhalten würden, bis sich das alles rückentwickeln würde, würde
Ja,
das auch
ja.
nochmal 15, 20 Jahre dauern, ne? Also sind wir jetzt beim Status quo. Und ja, und natürlich, wenn wir Maßstäbe ansetzen, die jetzt vor 20 Jahren noch korrekt waren für eine Heu- oder Grünlandproduktion, dann wird es halt in die Hose gehen und die Zeche zahlt natürlich die Lunge des Pferdes.
Ich
Jetzt
höre
so,
da,
ne?
ja, ich höre dabei immer zwei Begriffe auf der Stallgasse: Zuckergehalt und Schimmelbelastung.
Ja, der Zuckergehalt wäre gar nicht das Problem. Das ist unabhängig vom Klimawandel zu sehen. Natürlich kann durch ja, durch andere klimatische Verhältnisse jetzt der Zuckergehalt in eher gestressten Grasformen schon mal arg steigen. Aber das wäre überhaupt kein Problem, wenn die Pferde mehr arbeiten würden. Denn das ist eine gegenläufige Entwicklung. Der Zuckergehalt steigt nicht. Der ist immer so, wie er jetzt auch schon mal ist. Wir haben immer mal Aufwuchs mit sehr hohem Zuckergehalt, was natürlich befeuert wird durch Klimawandel. Aber was wir parallel haben, ist eine Entwicklung, eine Reiterschaft, die immer weniger arbeitet mit dem Tier. Und Arbeit ist halt so negativ belastet und Sport ist so negativ belastet. Die Menschen haben Angst, dem Pferd was zuzutrauen, das Pferd körperlich zu belasten, weil wir Menschen ja auch immer unfitter werden. Und wir Menschen werden immer weniger, wir bewegen uns immer wieder. Die Hauptvolkskrankheit bei uns ist Sitzen und danach schlechte Mobilität und Adipositas. Also auch bei uns Reitern und ein Pferd, was einfach fünfmal die Woche wirklich körperlich belastet wird und auch wirklich mal 20 Kilometer läuft und die meisten kriegen allein beim Wort 20 bis 30 Kilometer schon Herzinfarkt. Was so weit, das ist für ein Pferd keine Strecke. Ein gut auftrainiertes Pferd, was gesund ist, kann so eine Kilometerzahl in sehr kurzer Zeit laufen, ohne panisch durch die Gegend zu steppen. Und das sind ja auch dadurch, dass wir Pferde gar nicht mehr agrarisch nutzen und dadurch, dass wir, ja auch der Sportaspekt, der Sport- und Wettkampfaspekt immer weiter in den Hintergrund rückt, was völlig okay ist. Nur da, also, da müsst ihr mich nicht falsch verstehen. Es ist okay, mit dem Pferd keinen Turniersport zu machen. Es ist aber auch okay, wenn man ihn macht, solange man es vernünftig macht. Und aber dieser körperliche Anspruch, das ist was, das rückt immer weiter in den Hintergrund. Und den anderen Spezies, da kämen wir auf diese Idee, kämen wir gar nicht. Stellt euch vor, wir haben jetzt so einen Greyhound oder so einen irischen Wolfshund. Die müssen zwischendurch mal rennen. Wenn die nicht rennen können, also wenn wir uns, wir halten den ja auch nicht in Köln-Chorweiler in einer Dachgeschosswohnung und sind 10 Stunden am Tag nicht da. Der zerlegt uns ja die Hütte. Und bei Pferden ist das doch genau das Gleiche. Nur bei Pferden gehen wir diese Diskussion nicht ein. Und wenn wir uns jetzt so ein Lauftier kaufen oder ein
Ja, und es
agrarisches,
zeigt sich vielleicht auch stiller beim Pferd,
ja,
ne?
total. Genau, weil uns das eben nicht die Couch zerkaut. Ja, sondern ja, dann es zeigt vielleicht Lethargie auch im Offenstall oder so, weil das gar nicht erst in diese Region geht, aber man sieht es halt auch bei Pferden, die sich unglaublich gerne bewegen, dass sie schon verhaltensauffällig werden, wenn die sich nicht bewegen können. Ja, und klar, je dicker und unfitter die dann sind, umso weniger kommt auch bei denen hinterher noch die Lust auf, sich zu bewegen. Das ist bei uns Menschen ja auch so. Je schwerer wir werden, je unfitter wir werden, desto weniger Bock haben wir auf Bewegung. Und beim Pferd ist es dann halt leider auch so, das leidet dann still und zerkaut uns eben nicht die Couch und wird nicht auffällig im Sozialverhalten. Also schon, aber nicht so schnell. Ne? Und trotzdem ist es ja eigentlich seine Art. Aber um nochmal auf den Zuckergehalt zurückzukommen, wie gesagt, der Zuckergehalt, der ist nur ein, oder der ist vor allem das Problem von Pferden, die im Zweifelsfalle nicht, ja, sich nicht so viel bewegen können.
Den nicht wieder gut abbauen letztendlich,
Genau,
ne?
die den
Würde
nicht
der
abbauen.
Stoffwechsel anders
Ja,
fit sein,
genau. Ja,
verbrennen, ne?
ja.
Und das in der Regelmäßigkeit
Genau.
könnte
Ja.
vermutlich der noch ganz gut
Genau.
intern gemanagt
Ja,
werden.
genau.
Wie ist das denn mit
Und
Schimmel?
ja, das ist natürlich ein Thema. Schimmel und Staub, ne? Die Späternten sind da durchaus ein Thema und das ist natürlich schwierig, wenn wir den aufgrund des Wetters, den ersten Schnitt, dann wirklich erst zum Juli, August hin haben, dann haben wir da schon alleine auf dem Grundprodukt, auf dem Gras, ist der Pilz schon drauf. Und das ist natürlich richtig saublöd, weil da kann ja keiner was für. Man kann es nicht früher reinfahren, weil es vielleicht regnet, regnet und regnet oder es halt nicht genug Regen gehabt hat und da gar kein Aufwuchs ist. Und ja, das macht es natürlich dann auch schwierig, damit umzugehen, weil man kann ihn nicht wegzaubern und das ist ja auch keiner schuld. Wir können also nicht einfach mit dem Finger jetzt auf den Landwirt zeigen und sagen, der hat scheiß Heu gemacht. Der kann da auch nichts für. Ne? Das ist ein
Ja, das finde ich
Naturprodukt.
einen ganz wichtigen Punkt, dass
Ja.
es wirklich im Prinzip auch gerade die Bauern ganz hart trifft.
Total. Total. Und da müssen wir uns auch wirklich, bevor wir so einen Satz, so einen bösartigen Satz in den Mund nehmen, wirklich auch erstmal damit befassen, wie wird so Heu einfach oder Heu produziert. Und als Landwirt müssen wir uns natürlich fragen, gilt das, was wir die letzten 20 Jahre so gemacht haben, gilt das noch? Oder müssen wir da auch alte Zöpfe mal abschneiden und nochmal neu denken und auch mal in andere Länder gucken, die diese Probleme schon viel länger haben vielleicht?
Ja,
Ne?
spannend, ja.
Und uns überlegen, verschieben sich unsere Erntefenster?
Ja.
Und ist es vielleicht doch manchmal schlauer zu sagen, ah, ich mähe doch was früher, auch wenn dann der Zuckergehalt was höher ist, und arbeite dann auch mit meinen, ja, mit meinen Einstellern als Pensionsstallbetreiber und mit meinen Abnehmern und gehe da ganz offensiv damit um, dass eben wir alle an einem Strang ziehen und nicht
Ja.
gesagt werden kann, der hat mir ein Heu gemacht, das hat zu viel Zucker. Ja, Hase, der hat dir ein Heu gemacht, das hat zu viel Zucker, ist aber schimmelfrei. Ne?
Hat die beste, so gesehen, die beste Qualität, die es vielleicht kriegen kann, nur halt
Genau.
mit viel Zucker. Aber wenn ich das
Genau.
richtig verstanden habe, kann man ja gegen viel Zucker ganz gut anarbeiten.
Ja, so
Mindestens mit
genau.
einem
Ja, genau.
gesunden Pferd. Was
Ja.
ist denn bei Schimmel? Kann ich als Halter da irgendwie, wenn jetzt einfach, ich habe eine Analyse gemacht, hohe
Ja.
Schimmelbelastung, was mache ich denn?
Ja. Das ist ganz schwierig. Also, wir müssen natürlich überlegen, ist es noch verfütterbar, ja oder nein? Es kommt jetzt darauf an, über wie viel Schimmel reden wir. Schimmelfreies Heu gibt es nicht. Es ist immer ein bisschen was drin, weil es gehört zur normalen, ich sag mal, Raufutterflora mit dazu. Aber es ist immer die Frage, ab wo wird es gefährlich fürs Tier? Und auch für uns. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn wir jeden Tag mit Hochschimmelheu hantieren, dann brauchen wir einen Artenschutz. Ja, aber uns betrifft das ganz genauso. Dann kann man natürlich versuchen, was zu bedampfen. Ist wieder aufwendig, ne? Kann ich eventuell, und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja gerade bei Schimmelheu nicht immer bei Wünsch dir was, sondern wir sind auch manchmal bei Ist so. Und
Das, genau.
ne, das ist halt, wie es ist. Und wenn das ja nicht anders ging, dann müssen wir eben das Beste aus der Situation machen. Und eben die Frage, können wir eventuell was untermischen? Das heißt, können wir das, was wir haben, tauschen? Können wir es verkaufen? Aber wir können halt auch nicht hingehen und sagen, oh, das ist alles schlecht, das muss alles weg. Weil wenn nichts anderes geerntet wurde, nirgendwo, dann haben wir keine Variante. Dann werden
Genau.
wir auch natürlich die Diskussion aufmachen müssen, was ist, wenn wir gar kein Heu produzieren, sondern Heulage? Ja, wo wir vielleicht eine größere Erntesicherheit haben in manchen Jahren. Aber wenn der Schimmel halt da ist, wie kriegen wir da die Kuh vom Eis? Ne? Ist es noch
Ja.
verfütterbar? Können wir es untermischen? Können wir es wässern? Können wir es bedampfen? Können wir es tauschen mit irgendwem, wo es halt nicht so problematisch ist? Aber das ist immer von der Situation abhängig. Wie viel Schimmel ist da drin? Was ist das für ein Zeug? Wie viel ist generell in dem Jahr geerntet worden? Wie viel Alternative habe ich im Zweifelsfalle auch? Ne? Aber über eins müssen wir uns im Klaren sein. Auch das wird die Pferdehaltung weiter teurer machen. Ja, weil im
Absolut.
Zweifelsfall ja auch dann, ich sag mal, andere Mechanik mit reinkommt, dass wir zum Beispiel auch mehr Heubelüftung sehen werden. Das heißt, dass die Landwirte und Grünlandproduzenten ganz intensiv in Heubelüftungen investieren. Ja, und das sehen wir auch Land auf Land ab. Das ist eins der Haupt Investitionsgüter im Moment, ja, die Heubedampfung für Großbetriebe, nicht Heubedampfung, Entschuldigung, und Heubelüftung, ne,
Ja.
Heubedampfung und Heubelüftung. Das hat tatsächlich im Moment eine Investitionsgröße erreicht, aber das bedeutet, es Heu wird teurer. Ja, weil die
Ja.
Energie muss irgendwo herkommen, dass das Heu belüftet werden kann. Und das lohnt sich halt auch nur, wenn der Großproduzent eine Photovoltaik auf dem Dach hat. Ansonsten
Ja.
kann er das gar nicht bezahlen. Ne?
Ja.
Und also das ist ein irrer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und Pferdebesitzer vergessen das gern mal, dass das eben nicht so einfach ist. Und ich
Ja,
finde
und
es,
vor allen Dingen keine
ja,
Absicht. Und
keine
vielleicht
Absicht,
auch,
genau.
also wirklich höhere
Ja.
Gewalt nennt man es ja auch, wenn, ich weiß
Ja.
nicht, der Flieger nicht fliegen kann, das
Ja,
Stoppziel nicht
ne?
anfliegen kann, ne,
Ja,
wegen irgendwie
ja.
Wetter, dann könnte man beim Bauern letztendlich auch sagen,
Genau.
auf eine Art höhere Gewalt. Aber ich fand die
Ja.
Idee jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, vielleicht kann man sich dann auch mit den Bauern darauf einigen,
Genau.
lieber mehr Zucker zu haben, weil da können alle aktiv im Prinzip irgendwo
Ja.
einen greifbaren Umgang mitfinden, als dann eine
Genau.
Schimmelbelastung zu haben, die am Ende eben auch viel schlechter handelbar ist.
Genau, die viel aufwendiger ist. Und man darf
Ja.
nie vergessen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Der Grönlandproduzent genauso wie der Konsument hinterher.
Ja.
Und dass es da auch nur mit einem Miteinander geht, wie man zusammen mit diesen Situationen umgeht. Und auch ganz offensiv, und da möchte ich auch die Landwirte motivieren, wirklich auch offensiv das eigene Heu anzuschauen und zu sagen, okay, das hat jetzt das und das Ergebnis gegeben. Ich meine, ein Landwirt macht ja auch nicht erst gestern Heu. Der macht das 20, 30, 50 Jahre schon. Und da muss man eben auch als Landwirt dann überlegen, ist das, ja, muss ich mich da vielleicht auch mal fortbilden in einem Bereich, wo ich sonst noch nie so viel miteinander zu tun ha oder mit zu tun hatte. Und das schadet ja auch nicht. Und da will einem ja auch keiner was. Und dann auch zu sagen, gut, wir gucken auch offensiv einfach das Produkt dann an in einem Labor zusammen und schauen, okay, was war das jetzt für ein Ergebnis? Weil das eben ja auch, meine, viele Landwirte haben es ja wirklich, die haben es ja unfassbar im Blut. Das ist ja fantastisch. Auch mein Heulieferant, der hat das im Blut, wann der mäht. Der guckt natürlich auf den Wetterbericht und dann sieht der ganz toll aus und dann sagt er, nee, nee, das ist noch nicht so. Ne? Das finde ich toll, weil das einfach, der ist aus einer Landwirtsfamilie, also eine Dynastie, der ist damit groß geworden. Seine Eltern, seine Großeltern und Urgroßeltern, das waren alles Landwirte. Und das ist ja auch ein Wissen, was da von Generation zu Generation weitergegeben wird. Was ja unbezahlbar ist, ne,
Absolut.
unbezahlbar. Und wenn dann noch, ich sag mal, noch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit erfolgt und dann auch andere Ideen mal mit reinkommen, das ist ja unglaublich toll. Und
Welche
das,
Rolle? Ja, mega. Also wie ja im Blut wirklich, ne, mit der Muttermilch aufgenommen. Welche Rolle spielen denn Pestizide oder so Rückstände von Wurmkuren und Medikamenten? Das ist so der dritte Punkt, den ich immer höre, der Grünflächen
Ja,
leiden, die beweidet, aber auch gemäht werden, belasten.
wenn wir so Mischnutzung haben, ne, das liegt dann wieder im Pferdebetrieb, wenn halt nicht vernünftig mit sowas umgegangen wird. Das kommt jetzt echt drauf an, was machen wir denn da, ne? Natürlich sind einfach die Rückstände von so Wurmkuren zum Beispiel, die sind im Mist drin. Und wenn die auf der Fläche sind und das wird nicht abgesammelt und das wird überweidet und wir haben zu viel Pferde. Apple mit Medikamentenrückständen auf der Fläche, das wird eine Fläche genauso langfristig, ich sag mal, belasten, wie jetzt auch eine Überweidung. Ne? Also, dass einfach die Wiesen nicht ja, überweidet sind, jetzt
Übernutzt, ja.
übernutzt sind. Jetzt haben wir natürlich aber auch das Problem des Platzmangels. Das heißt, irgendwo
Genau.
müssen die Viecher halt hin und die müssen sich auch bewegen können. Das heißt, also dünner Drahtseilakt, der auch eben keine Pauschalantwort kennt, ne? Und
Ja.
jetzt auch in Ländern, wo generell, ich sag mal, der Grund einfach etwas limitiert ist, wie die Schweiz zum Beispiel, wo wir einfach sehr wenig Fläche haben, müssen wir ganz genau überlegen, wie schaffen wir es in der Pferdehaltung, einen gesunden Aufwuchs zu produzieren, wo Pferde eben auch gesund drauf weiden können, ohne gleichzeitig die Wiese komplett kaputt zu machen. Und den Pferden genügend Laufflächen zur Verfügung zu stellen. Weil ansonsten haben wir eben genau das Problem der Rückstände. Pestizide sind heutzutage nicht mehr so das Riesenproblem auf Grünland, weil sie gar nicht mehr so zum Einsatz kommen, weil sich das gar nicht lohnt. Ne? Also ein vernünftiges Weide- oder Wiesenmanagement ist eigentlich anders als jetzt bei, ich sag mal, Feldfrüchten, Getreide und so ein Kram, kommt da gar nicht mehr wirklich was zum Einsatz, weil dafür sind die Margen nicht groß genug und dafür ist es auch nicht notwendig. Ne? Das ist in anderen Ländern, die einfach viel mehr Flächen haben und viel größere Probleme auch mit, ich sag mal, Giftpflanzenmanagement, ist es was anderes. Und natürlich kann ich es auch im Ausland verstehen, wenn man einfach wirklich tausende Hektar bewirtschaftet und wir haben da eine Invasion mit Graukresse oder Jakobskreuzkraut oder ähnlichem, dass natürlich in anderen Ländern, also gerade in Übersee, Nordamerika, dass sie da sehr, sehr viel in dem Bereich machen, manchmal auch müssen. Ja, weil das ist völlig, das steht einfach in keinem Verhältnis, wenn ich 800, 900.000 Hektar habe, da drüber zu laufen und Jakobskreuzkraut auszustechen. Ja, wenn ich jetzt
Ja.
hier Kleinflächen habe, wo ich im Endeffekt mit einem vernünftigen Management das Problem im Keim ersticken kann.
Da
Ja, ab einem
ist ja auch die
gewissen,
Stallgemeinschaft dabei, ne? Da ist
im
ja der Bauer
Zweifel.
im Zweifel nicht allein, ne?
Genau.
Also
Und
da
da
ist
würde
da
ich,
auch die
Ja, und da würde ich ganz ehrlich die auch die Pferdebesitzer, wenn ich einen Pensionsstallbetreiber bin, ich würde die Pferdebesitzer mit ins Boot holen.
Mit in die
Ja, wir
Pflicht. Ja.
machen das zusammen, ja, wir kriegen das hin. Und natürlich auch da gibt es eine kritische Größe, wo das einfach absolut nicht mehr realistisch ist,
Ja.
ohne Spritzmittel da irgendwie dem Ganzen Herr zu werden. Na, aber da denke ich auch, ein frühes, gutes Management ist da deutlich besser, weil auch die Spritzmittel immer viel Geld kosten und dann gibt es ja einfach Zeiten, wo ich die ausbringen kann und wo ich mir natürlich auch den Rest der Wiese oder auch andere Sachen einfach kaputt mache. Und das will
Ja.
keiner. Keiner hat da wirklich Bock drauf, sondern man möchte halt dann das doch so gesund und wie möglich haben und auch generell auch für Auswuchs für andere, weil wir können ja auch so Rückstände dann auch in Milch nachweisen und im Fleisch. Deswegen, da ist kein Landwirt wirklich erpicht drauf. Also keiner steht
Ja.
morgens auf und sagt, oh, was spritze ich heute tot? Ja,
Ja.
das ist ja immer eine Abwägung, wenn es wirklich nicht anders geht. Ne?
Ja.
Und deswegen spielt das nicht mehr so die Riesenrolle, auch in Getreideprodukten oder in Stroh. Das sind also
Ja.
auch diese Chemikalien oder diese Spritzmittel nicht mehr so das Thema, wie das vielleicht noch vor 20 oder eher sagen wir eher vor 40 Jahren, vor 20
Ja.
Jahren auch schon nicht mehr, aber vielleicht vor 40 Jahren, ne, war das dann vielleicht noch eher ein Thema als heute.
Ja. Jetzt haben wir geguckt, der Einfluss, den vielleicht der Klimawandel hat, Umweltfaktoren. Wir haben geguckt, welchen Part trägt der Bauer. Führt uns dazu, natürlich auch zu fragen, welche Rolle spielt der Mensch? Wir als Halter, als Reiter. Welche Rolle spielen wir, wenn wir darüber sprechen, warum sind so viele Pferde krank?
Ja, das hat ganz, also diese Medaille hat 17 Zillionen Seiten. Das ist also eher wie so ein zehnseitiger Würfel. Ja, also ich glaube, auf der einen Seite haben wir Pferdebesitzer, die sich unglaublich viel Mühe geben und die Pferde krank gucken. Die sind ja schon krank vor Sorge, wenn die ins Auto steigen. Das Tier hat gar nichts, ja, das hat höchstens Langeweile. Aber ansonsten ist das tipptopp in Ordnung, aber dann hat man irgendwo auf Social Media irgendwas gelesen, das. Und da gibt es natürlich auch auf dem Markt und auf dem Informationsmarkt oder ich nenne das mal Pseudobildungsmarkt einfach unglaublich viel Nonsens und Pseudowissen und da werden die Leute echt radadoll gemacht. Dann darf man dieses
Ja.
nicht füttern und jenes.
Ja.
Und dann hat die dann auf keinen Fall Äpfel, weil die sind so schädlich. Und dann gehen die Pferde kaputt, wenn man nur Winzmengen Öl da rein tut. Tod auf Raten hört man dann und denkt sich, oh Gott, ich habe seit 3 Jahren immer so einen Schluck Öl übers Futter getan. Ist mein Pferd jetzt schon halb tot? Oder dann sind irgendwelche anderen Futtermittel ganz furchtbar krank oder krankmachend und giftig. Oder dann hat das Pferd manchmal ein paar Stichelhaare und dann ist es angeblich schon dreiviertel tot. Und der Hafertaler und das Pferd, dass es überhaupt noch lebt, ist ein Wunder. Und da wird so unglaublich viel Angst erzeugt. Und wenn ich jetzt eine junge Frau bin, Mitte 20, die vielleicht auch das erste eigene Pferd hat und dann liest man diese Sachen, dann triggert das natürlich Emotionen und dann geht sofort die Stresskaskade los und dann haben wir Gedankenkarussell im Auto zum Stall und dann gucken wir uns unser Pferd an und dann hat das tatsächlich 3,5 Stichelhaare, ja, die vielleicht auch je nach Fellwechsel völlig normal sind. Ja, und
Ja.
dann haben wir vielleicht niemanden, der uns sagt, du Schätzchen, das ist aber alles völlig normal.
Ich
Das ist ganz
vermisse da
normal.
manchmal so diesen alten Stallmeister, den es in
Ja,
meiner Kindheit, Jugend noch gab, der immer
genau.
so durch die Stallgassen lief. Nicht, dass Stallgassen mit vollen Boxen damals was Gutes
Ja,
waren, ne? Da bin ich froh, dass wir heute
genau.
mehr schon modernere Haltungsformen haben, aber der lief dann so und hat bei
Ja,
jedem Pferd nochmal geguckt und nochmal gesagt irgendwie.
ja,
Und da erinnere ich
genau.
mich als junges
Ja.
Mädchen, als Teenager, wie irgendwie, ja, wir konnten zur Not immer den Hans noch fragen.
Genau.
Und
Und der
der,
dann auch
ja.
vielleicht nicht übergriffig, sondern wohlwollend einfach war. Ne? Und wir haben einfach auch das so ein bisschen verlernt, wohlwollend Hilfestellung zu leisten. Oder natürlich gibt es auch heute noch solche Leute. Und ich glaube, die mit wohlwollendem Geist dann auch wirklich den jungen Pferdebesitzerinnen unter die Arme greifen, die sind auch wirklich Gold wert und die muss man sich auch behalten. Schwierig wird es halt, und ich glaube, das ist eben das Problem, wenn dann mit erhobenem Zeigefinger irgendwo drauf gezeigt wird und ja, die haben ja alle keine Ahnung mehr. Ja, das stimmt nicht. Also als ich so alt war, hatte ich auch keine Ahnung. Ne, gerade Anfang 20 mit dem ersten eigenen Pferd, ich war völlig ahnungsfrei.
Also
Und da war ich auch
genau.
froh, dass wir so einen Hans hatten, ja, der mich so ein bisschen runtergeholt hat von meinen, weil damals gab es halt dann zwar vielleicht kein Social Media in dieser Form, aber wir hatten damals ja auch schon Internetforen und davor gab es auch
Ja.
Zeitschriften und auch
Ja.
nicht alles, was in der Zeitschrift drin stand, war richtig.
Und
Ja,
es
also
gab
es
immer
gab
noch auch die Stallgasse. Die hatte
richtig.
ja schon immer viele Meinungen.
Genau, und das hat es ja
Ja.
immer schon gegeben, ne? Und
Ja.
tatsächlich so ein bisschen der gesunde Menschenverstand und auch die Ruhe. Und das ist natürlich auch so eine Entwicklung unseres Lebens. Unser Leben geht immer schneller, immer schneller. Meine Mutter hat das neulich gesagt, dass wir einfach völlig anders leben als sie noch in meinem Alter. Und dass unsere Welt sich einfach so schnell bewegt und so, ich sag mal, hektisch auch ist. Und das ist unglaublich schwierig, auch für uns, ist auch für meine Generation und auch für die Generation, die da ja jetzt nachkommt. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 40 und die Generation, die jetzt Anfang 20 ist, ja, die lebt ja noch schneller, mit noch mehr Außeneinflüssen und noch mehr Stimulanz fürs Gehirn und noch mehr Schwierigkeit, Informationen zu filtern. Und dass es dann einfach ist, sich zu verlieren und auch Angst zu kriegen und verunsichert zu sein. Ich glaube, das ist unfassbar leicht. Und
Ich
deswegen,
denke auch, also
ja.
weil wenn ich auf Social Media unterwegs bin und der Algorithmus mir diese ganzen Dinge anzeigt, da bin ich froh, dass ich in meinem Leben mal einen Hans gehabt habe, der mir irgendwie auch beigebracht hat, so eine Verhältnismäßigkeit zu haben,
Ja.
in Dingen und auch mal vielleicht abzuwarten, aber auch ein waches Auge zu haben. Also
Genau.
wirklich
Ja.
so in der Mitte zu sein und es gut im Blick zu haben, ob ich jetzt da aktiv werden muss. Oder ob es was ist, wo man auch mal noch mal einen Tag warten kann. Und ich habe immer das Gefühl, das, was Hans früher gemacht hat, wenn ich es aus meiner neurozentrierten Sicht sehe, mit der ich ja gerne alles betrachte, dann war Hans damals für mich Koregulation. Das, was wir
Genau.
heute bei Nervensystemarbeit Koregulation nennen. Denn wenn ich als Teenager irgendwie, ja, ne, wir nach Hans riefen, weil irgendwo, weiß ich nicht, eine Minischnittwunde irgendwo am Pferd war,
Ja.
oder ein Einschuss und wir schon, ich sag mal, unser Nervensystem schon eher drüber war und wir schon das Handy in der Hand hatten, um irgendwie den Tierarzt oder am besten gleich in die Tierklinik irgendwie zu fahren. Also
Ja.
ne, junge Mädchen stark überreagierend, emotional, ne, das Pferd könnte jetzt sterben.
Ja.
Und Hans sagte, das ist ein Einschuss.
Ja.
Da machen wir jetzt einen Verband, dann gießen wir den an und dann gucken wir morgen. Und dann denke ich so, Hans hat Koregulation gemacht.
Ja.
Und wir haben uns auch alle auf Hans verlassen, weil der wusste, was zu tun war. Der war aber natürlich vom Typ her, hat der das auch ausgestrahlt. Das heißt, der
Richtig.
hatte nicht nur das Wissen, und das vermisse ich heutzutage
Ja.
manchmal, dass ich habe das Gefühl, es gibt schon auch viel Wissen da draußen, noch aber leider viel mehr Meinungen. Aber dieses, das ist so authentisch, ruhig, wo es auch noch mal zwei andere Meinungen daneben geben darf, wo jemand das aushalten kann, ja?
Ja.
Hans konnte das.
Ja, und das finde ich auch. Und ich versuche das auch immer für meine Kunden zu sein,
Ja.
weil ich habe ja viele Kunden, die dann zu mir kommen, die sind in emotionalen Ausnahmezuständen, die haben Angst. Und ich
Angst.
versuche immer erstmal das Ganze zu entspannen und zu sagen, pass mal
Ja.
auf, so und so, so könnte das oder so oder so. Ja, aber ich würde jetzt erstmal abwarten und dann, ne, einfach mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ne? Das ist sicherlich etwas, was uns heute auch fehlt und was auch wichtig ist, ne? Und wo ich dann auch denke, wir brauchen mehr Hans, ne? Oder
Genau.
sei mehr Hans. Ich muss mal
Sei,
dich,
oder?
ja, genau, sei mehr Hans.
Sei mehr Hans, weil
Genau.
Angst ist einfach halt auch kein guter Ratgeber.
Nein,
Wenn wir
überhaupt
Angst
nicht.
haben, ne, ist unser Nervensystem eher schon im Überlebensmodus und dann reagieren wir im Zweifel eben auch nicht mehr frei, sondern nach Mustern, die unser Nervensystem sich gemerkt hat für den Notfall.
Und wir nehmen auch nur noch selektiv Informationen auf. Das
Ja.
heißt, wir sind dann nicht mehr offen für regulative Informationen. Ab einem gewissen Punkt sehen wir dann nur noch die schlimmen Informationen.
Ja,
Und dann sieht man auch nur noch schlimme Informationen.
ja.
Man kann nicht mehr, also gar nicht mehr filtern. Und wenn jetzt also die 3,5 Stichelhaare schlimm waren, ja, dann ist auch noch, wenn das Pferd, was auch immer, ein Bein anders hält als die anderen, dann ist das auch auf jeden Fall schon dreiviertel abgefallen. Ne, und
Absolutes, absolut. Also das kann
das
man
ist
neurochemisch ja sogar erklären, dass wenn ein
ja.
Mensch erstmal in dieser hohen Aktivierung drin ist, da es auch gar nicht so einfach ist, mehr rauszukommen und dann
Ja.
jeder Trigger, der noch dazu kommt, also das Pferd guckt jetzt, ist auch das Auge vielleicht noch ein bisschen dick und die Atmung ist sie nicht auch auffällig, das ist einfach wirklich schon so das
Ja.
System im Alarmzustand ist. Spannend
Genau.
ist aber ja, dass es neben dem, was dann Angst macht, vielleicht auch einen Aktionismus auslösen kann. Also
Genau.
vielleicht auch Menschen, die
Ja.
wirklich gar nicht mehr ein Gefühl haben für, ist mein Pferd eigentlich gesund oder was hat es noch alles? Gibt es
Ja.
ja auch genau das krasse Gegenteil,
Ja.
eigentlich eher die Überlebensstrategie mit Erstarrung und Nichtstun. Das begegnet
Genau.
dir ja auch.
Absolut. Und oder so eine Mischform aus beidem. Ne, dass dieser blinde Aktionismus, wenn wir jetzt über Fütterung sprechen, der sorgt dann dafür, dass wir so Futterpläne sehen, die aus x-tausend Einzelsupplementen plötzlich bestehen. Ne? Und das ist das, und dann halt auch diese Regulation über das Füttern stattfindet. Dass man also dadurch, dass man so viel füttert, versucht irgendwie oder dass dadurch sich eine Ruhe wieder breit macht, ja, die dann aber eben, wie du sagst, dann in so ein Erstarren manchmal führt, dass man halt nur noch füttert, füttert und füttert und füttert, aber sonst nichts tut und auch sonst nichts verändert. Ne, und das sehen wir eben auch, dass wir, also dass einfach eine Haltung nicht gut ist für ein Pferd oder dass das Pferd in einem schlechten Zustand ist, super dick oder einfach auch irgendwo was ist, dann wird eine Wunde nicht versorgt, und dann sind da Maden drin oder so, oder dann wird halt trotzdem mit dem unpassenden Sattel weitergeritten, obwohl man eigentlich weiß, dass das Pferd damit überhaupt nicht vernünftig laufen kann, und dass dann eben auch nicht reagiert wird. Und das ist auch, also beides, beide Überkompensationen sind, also das gar nichts tun oder das völlig hektische irgendwas tun, sind ja im Endeffekt oder führen in die gleiche Richtung. Das, was wirklich notwendig wäre, wird nicht gemacht, es wird dann nicht reagiert. Ne, und es wird auch über Dinge weggeguckt. Und man weiß, dass es dem Pferd vielleicht, also ein ganz plakatives Beispiel, das Pferd ist in seiner Box nicht froh und webt und schlägt mit den Beinen gegen die Boxenwände. Und man sieht das, man weiß das und man entweder verlacht man das, man ignoriert das, man sagt, nee, das ist halt so. Und da wird halt gar nicht reagiert, obwohl es eindeutig ist, dass es da ein Problem gibt. Ne? Das ist natürlich auch etwas, das, glaube ich, ist kein Problem unserer Zeit. Das ist ein generelles Problem, was wir halt auch schon seit Jahrzehnten immer mal wieder sehen, was ja auch im Endeffekt fürs Pferd dann nicht gut ist, ne? Oder man sieht, das Pferd sieht nicht gut aus, man sieht, das Pferd hat Über- und Untergewicht, man sieht, der Fellwechsel ist komisch und man, ja, ist halt so, ne? Weiß ich auch nicht. Und das kann natürlich auch ganz, ganz krasse Fälle geben, wo dann selbst schwere Krankheiten da wird drüber weggeguckt. Und ich habe zu Anfang meiner Karriere einen ganz, ganz schlimmen Fall gesehen, wo also eine deutliche Kolik da war, der Besitzer auch mehrfach darauf hingewiesen wurde. Und dass das sich tatsächlich auch dummerweise so stark in die Länge gezogen hat, dass das Pferd dann noch nicht mehr rettbar war. Ja, und die deutlichen Kolikanzeichen wurden wirklich auch als Dummheit dann angelegt. Und ich kam erst dazu, als der Tierarzt auch leider dazu kam. Und da war es einfach zu spät. Und das Pferd hat eigentlich durch Nichtstun sein Leben verloren, weil das schon 2 oder 3 Tage gekolikt hat. Und diese Situation ist natürlich nicht nur das Nichtstun gewesen des Besitzers und das nicht sehen wollen, sehen können, sondern auch des Umfelds. Das war also dann so ein Gesamtversagen in der Situation. Das heißt, auf der einen Seite, dass vielleicht auch das Verharren im Schockzustand und ja, eine Form von Vernachlässigung gleichzeitig, ne? Von allen Beteiligten, weil das waren ja nicht nur Besitzer, sondern auch die Leute, die gesagt haben, das Pferd hat eine Kolik, aber schlussendlich ja dann doch niemand in der letzten Instanz reagiert hat.
Ja, und ich finde das schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr auch in den Reitstellen in sowas kommen, leben und leben lassen. Das ist so schön gesagt, aber manchmal finde ich, nehme ich das auch als ganz schön krass wahr, weil ich denke, also Hans hat uns nicht leben lassen, leben und leben lassen. Also der hat uns machen lassen bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir es übertrieben haben, weil wir nach einem 5-stündigen Ausritt am nächsten Tag das Gefühl hatten, wir hatten Bock auf Springen, dann kam Hans aber um die Ecke geschäst und hat gesagt, Hier, wieder mit dem gleichen Sattel und danach wolltet ihr noch ausreiten und dann noch zum See? Halt, stopp. Hier, achte mal auf dein Pferd, guck mal erstmal, dass du da abspringst und mal heute was machst ohne Reiten. Oder, ne? Ist jetzt so ein wildes
So ein
Beispiel.
bildes Beispiel. Ja, aber das ist es
Aber
halt.
so, und ich finde dieses, was ja auch durch Social Media sehr gefördert, also das ist halt krass, dieses Leben und Leben lassen. Ich kenne viele Menschen, die auch zwar das sehen im Stall bei anderen, aber die Angst haben, was zu sagen, weil der soziale Druck so hoch ist und weil es auch so eine gehässige, das wird man doch noch sagen dürfen,
Ja,
gibt,
das wird man doch noch sagen dürfen. Ja.
wo ich denke, da lade ich immer noch mal dazu ein, die Podcast-Folge bei mir hier im Sitzkunst-Podcast zum Thema Drama-Dreieck anzuhören. Ja, keiner ist unschuldig. Meistens bewegen wir uns in Systemen, wo wir aufeinander reagieren, weil das finde ich auch wirklich schwierig im Reitstall. Und da vermisse ich manchmal so eine Führung, so eine indirekte Führung von einem Hans, der noch die natürliche Autorität hatte. Der hatte auf jeden Fall auch eine Portion Wissen und mindestens auch ganz viel Erfahrung, wo es so eine Orientierung auch gibt. Für alle, die vielleicht eben noch nicht so viel Erfahrung haben, die vielleicht mehr Meinung begegnet sind als Wissen in allem, was sie bis jetzt getan haben. Und dass wir zurückfinden zu wieder so einem neutraleren Ausgangspunkt. Auf unser Pferd zu gucken im Sinne von Gesundheit ist weder krank zu gucken noch etwas zu übersehen oder fast schon auszublenden, muss man vielleicht in manchen Punkten schon sagen, sondern wo kommen wir wieder hin zu so einem gesunden Mittelmaß? Das wünsche ich mir für die Reiterwelt.
Das wäre auch wirklich schön. Also gerade bei diesem das Problem mit dem Weggucken im Stall. Auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass man lernt, wegzugucken. Die Frage ist immer, wie lang. Und das ist auch etwas, was mir persönlich oder was mich persönlich immer wieder umtreibt. Was ertrage ich? Und es ist wirklich auch schwierig, manche Sachen akzeptieren zu können, die andere machen, die mir persönlich nicht gefallen, wo ich aber weiß, die erzeugen kein Tierleid. Ich glaube, es wird immer dann schwierig, wenn Tierleid erzeugt wird. Die Frage ist, was ist Tierleid? Also wo beginnt es dann schwierig zu werden? Ne? Wo setze ich den Punkt, zu sagen, da müssen wir jetzt was dran machen? Ne? Und die Grenze setzt am Ende natürlich jeder für sich selbst. Und es ist eben wirklich, wie du schon sagst, das finde ich ganz wichtig, die Frage, wie kommuniziere ich das an wen? Ne, und tatsächlich ist das natürlich ganz schwierig, wenn ich dann in die Konfrontation gehe und sage, so geht das nicht, was machst du denn da? Oder wenn ich das Ganze über eine Frage aufbauen würde, warum machst du das? Oder was ist das denn da? Ne? Oder manchmal auch, oh, hast du gesehen das? Ne? Und das sind so, es ist immer natürlich auch die Frage von Sender und Empfänger, wie kriege ich meine Informationen so transportiert? Und es wird natürlich dann immer schwierig, wenn man damit so ein Gegenwind erzeugt, ne, und dann aber auch selber vielleicht nicht die Kompetenz hat, das bis zum Ende dann durchzuexerzieren, ne, oder durchzuerklären. Und ja, eben die Frage, wie aufnahmefähig ist mein Gegenüber in der Situation? Da muss alles immer in der Situation angesprochen werden, muss alles in jeder Situation sofort unterbrochen werden. Wie kriegt man da die Kuh dann am Ende des Tages vom Eis? Aber ich persönlich, für mich zum Beispiel, dadurch, dass ich eben den Beruf habe, wie ich den habe, sehe ich viele Dinge, auch bei Kunden, in Kundenstellen, wo es eine ganz, ganz feine Linie gibt zwischen, oh, das ist aber nur, semi, nicht so toll, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, da ist wirklich ein Tierwohl in großer Gefahr. Ne? Das sind ja wirklich Einzelne. Und ich glaube, da müssen wir vor allem wir Reiter an unseren Kommunikationsfähigkeiten arbeiten, dass wir auch mal wieder mehr miteinander reden. Und du hast was ganz Wichtiges eben gesagt, die Gehässigkeit. Das ist ein deutsches Problem. Ja, das ist ein urdeutsches Problem. Gut, die Schweizer haben das Problem, dass sie zu höflich sind manchmal und dass es nicht so einfach ist, da was zu sagen, was längst hätte gesagt werden müssen. Ja. Es fällt den Österreichern ein bisschen leichter, um jetzt mal im deutschen Sprachraum zu bleiben. Ne, aber bei den Deutschen ist das wirklich ganz, ganz schwierig. Ja, wir sind berufsgehässig und berufsbösartig geworden und sehr wenig wertschätzend. Ja. Und natürlich muss man auch mal ungeliebte Sachen aussprechen können, aber wir haben total verlernt, mal nette Sachen zu sagen.
Ja.
Das finde ich total krass. Also auch wenn ihr das jetzt hört, geht mal zu so in eure Reithallen oder Reitplätze und lehnt euch da mal so ganz cool an die Bande, macht so ein komisches Gesicht und der nächste, der vorbeireitet, da sagt der, oh, das sieht aber nett aus, was du da machst. Was, die fallen fast vom Pferd.
Der fällt, ich wollte gerade sagen, er
Die
fällt
sind
fast
völlig
vom Pferd.
schockiert, ja.
Ja.
Oder wenn man an einem Mädchen vorbeigeht und sagt, das hast du dir heute, das war aber schön heute da, dir bei der Bodenarbeit zuzugucken. Ihr habt euch aber toll entwickelt. Die fallen fast rückwärts um, wenn man mal
Ja.
was Nettes sagt. Das sind die gar nicht gewöhnt.
Ich
Ja,
glaube, es ist
gewöhnt.
auch, ja,
Ja.
ich glaube, es ist ein Problem tatsächlich vom, man nennt das ja Schmerzmarketing, was wir bei Social Media ganz viel sehen, dass wir immer sehr trainiert werden mit den Reels, mit allem, immer auf das zu gucken, was nicht gut ist. Siehst du das hier, was da schief läuft? Also wir sind so brainwashed, kann man, glaube ich, fast schon sagen, das Negative zu sehen und auch schon fast angstvoll ist, nicht zu denen zu gehören, die es nicht erkennen.
Ja,
Ja,
genau.
also egal, was einem begegnet. Und ich glaube, das dürfen wir wirklich. Und vielleicht ja, laden wir einfach alle Hörer mal dazu ein, kurz zu überlegen, welche Person im Stall, an wen denkst du jetzt in diesem Moment, der du eigentlich schon längst hättest ein Kompliment machen können.
Ja.
Und dann nimm doch diese Podcast-Folge zum Anlass und mach ihr ein Kompliment noch heute.
Genau.
Punkt.
Einfach mal nett sein und was Schönes sagen. Und
Ja.
vor 4 Jahren hat mal, bevor ich selbstständig war, also das ist 5 Jahre her, nein, vor 4 Jahren hatte ich natürlich auch mal einen vernünftigen Beruf und war fest angestellt und hatte mal eine kurze Zeit einen Vorgesetzten, der den Satz gesagt hat, kein Tadel ist Lob genug.
Oh.
Und diese grundsätzliche Herangehensweise an Personalführung ist, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann.
Ja.
Und wenn wir jetzt in unseren direkten Umfeldern mit Menschen und mit Stallbetreibern und mit anderen Pferdebesitzern und so weiter, ein solches Verhalten an den Tag legen, ist das eigentlich eine totale Bankrotterklärung. Wir sollten eher sagen, wo ist das Schöne in jedem Tag?
Ja.
Ne?
Und ich
Wo ist
glaube, dann
das?
kommt auch die
Ja.
Freude wieder zurück. Und ich
Ja,
erinnere mich,
total.
dass wir uns auf der Messe gesprochen haben. Ich glaube, es war in Hannover, und dass wir gesagt haben, wie kommt denn wie die Freude zurück? Und ich glaube, dazu hat auch schon die Podcast-Folge heute einen Beitrag geleistet, dass die wieder zurückkommt. Weil genau in dem Moment, wo wir anderen mal sagen, dass was auch alles gut läuft, ja, nicht nur vielleicht trainingsbezogen, sondern vielleicht, dass ein Pferd toll abgenommen hat oder dass die Hufe besser aussehen oder der Schweif
Ja.
oder es
Ja.
fröhlicher guckt, was auch immer es ist, ja, oder es weniger aggressiv die
Ja.
Ohren anlegt, wenn es irgendwie, weiß nicht, auf dem Paddock steht, was auch immer es ist, es auch zu bemerken und diesem
Genau.
positiven Gen mindestens, wenn nicht
Ja.
sogar mehr Raum zu geben als all dem, was vielleicht auch tatsächlich noch verbessert werden kann, weil wir sind ja,
Ja.
das darf man nie vergessen, wir sind alle Lernende und auch das, was wir heute hier gesagt haben, ist das, was wir heute hier gesagt haben. Wir würden vielleicht auch in einem Jahr genau dieselbe Folge nochmal, ja, anders sehen und fühlen. Und deswegen lade ich alle Hörer dazu ein, mit auf diesen Weg zu gehen und vielleicht, ne, die Bauern, die Heuernte nochmal neu zu überdenken und vielleicht auch sich aus der Komfortzone des, so haben wir das aber schon immer gemacht und es hat immer funktioniert, sich rauszubewegen und zu sagen, wir müssen es neu denken, sonst wird es uns noch mehr auf die Füße fallen.
Ja.
Und genauso aber auch alle Pferdebesitzer wirklich, ja, so bei sich nochmal zu starten und vielleicht auch zu gucken, was würde ich gerne für mich und wie kann ich so einen freien, fröhlichen Blick auf mein Pferd wiederbekommen?
Genau. Und wirklich auch unser Umfeld damit schöner zu gestalten, indem wir wirklich überlegen, wie wir es auch schöner für andere gestalten können. Egal,
Richtig
ob
schön.
das jetzt Bauer Bernd ist, der ein schönes Heu gemacht hat, der das wahrscheinlich auch gerne mal hören möchte. Ja, bis hin auch zu uns selber, ne? Dass wir uns
Ja.
überlegen, wie wir unsere Welt einfach schöner gestalten können.
Ja, und das finde ich ganz wichtig, auch wirklich zu uns selbst. Uns mal wieder, ja, auf die Schulter klopfen und sagen, Das habe ich gut gemacht. Da habe ich das richtige Bauchgefühl gehabt, da den Tierarzt zu rufen. Oder das habe ich gut gemacht, dann noch einen Tag zu warten und den Tierarzt nicht zu rufen, weil war gar nicht so schlimm. Ja, dass wir auch wirklich für uns mit dieser, ich nenne es jetzt mal Selbstliebe, begegnen. Ja, weil ich glaube, wenn das wieder gut funktioniert, dass wir uns selber mal wieder mehr auf die Schultern klopfen und mit uns zufrieden sind und mit dem, wie wir das alles eigentlich schon echt gut machen, umso mehr können wir diese Liebe auch mit den anderen teilen. In diesem Sinne, vielen Dank, Conny, dass du heute da warst und mit mir über dieses spannende Thema gesprochen hast.
Sehr gerne. Und jetzt müssen wir uns ein neues Thema suchen. Was
Das
machen wir denn
machen wir.
nächstes Mal?
Da muss ich erst drüber nachdenken.
Dann machen wir das.
Das ist super gut, das machen wir. Okay, tschüss.
Tschüss, Kakao.